herzlich willkommen. Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhövel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also hört rein und viel Spaß!
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiges Thema wurde mehrfach angefragt und zwar immer wieder der Begriff Dienstbarkeiten oder anders ausgedrückt, was ich auch schon gehört habe, Belastungen ohne Geld. Als Experte habe ich wieder Andreas Silka, er ist Rechtsanwalt und Notar und deswegen prädestiniert auch für dieses Thema eingeladen. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du den Zuhörenden diesen Begriff bzw. die verschiedenen Arten von Dienstbarkeiten erläuterst. Hallo Andreas.
Hallo Oliver. Ja, danke für die Einladung, mal wieder hier in deinem Podcast zu sein. Freut mich sehr, hat immer viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unser heutiges Thema.
Ich freue mich auch, weil damit kann ich ja die Frage mit den Dienstbarkeiten heute auch klären für alle Zuhörerinnen. Und bevor wir mit diesem Begriff starten, müssen wir, glaube ich, erst einmal klären, in welchem Zusammenhang Dienstbarkeiten stehen, meines Erachtens mit dem Grundbuch und dort Abteilung 2. Daher meine erste Frage, wie ist überhaupt das Grundbuch aufgebaut?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das einmal sich vor Augen zu führen, wenn wir dann gleich über die Dienstbarkeiten konkret sprechen wollen. Im Grundbuch ist zunächst das Bestandsverzeichnis aufgeführt, denn im Grundbuch sind ja alle Grundstücke, wie man es formuliert, umgangssprachlich sozusagen, erfasst. Das sind im Sinne des Grundbuches die Flurstücke, die alle mit einer Nummer versehen sind und die also mal katastermäßig vermessen worden sind. Und immer wenn wir über das Grundbuch sprechen, sprechen wir eigentlich darüber, welche Rechte bestehen an einem bestimmten Flurstück. Die sind in dem Bestandsverzeichnis erfasst. Dann folgt Abteilung 1. Das ist natürlich die wichtigste Abteilung, denn da steht drin, wer ist Eigentümer dieses Flurstücks oder dieser Flurstücke. Das führt ja auch gerade zu der großen Rechtssicherheit, die unser Grundbuchsystem bietet, da eben durch eine staatliche Stelle, von der Justiz geführte Stelle, geregelt und festgehalten ist, wer ist Eigentümer eines bestimmten Flurstücks. Da gibt es dann auch in der Regel die Chronologie, denn wenn eine Übertragung, ein Verkauf eines Flurstücks stattfindet, dann wird der alte Eigentümer gelöscht, der neue Eigentümer wird eingetragen, aber die Löschung erfolgt so, dass man auch die alte Eintragung weiter lesen kann. Man hat also auch im Bestandsverzeichnis eine gewisse Chronologie, wer mal Eigentümer eines Flurstücks war.
Bevor du zur nächsten Abteilung kommst, du sagst gelöscht, also die werden dann nicht ausradiert oder ausgemerzt, sondern Löschung heißt sowas wie Röten etc., Unterstreichen etc. Vielleicht genau. Das auch noch mal kurz
genau.
Erklärt.
Genau, also im Grundbuch wird gelöscht, das ist der rechtliche Begriff und rein tatsächlich umgesetzt wurde es vor allen Dingen früher noch, als die Grundbücher ja auch noch wirklich in Papierform geführt wurden, dadurch, dass das, was zu löschen war, nicht durchgestrichen wurde, sondern unterstrichen wurde. Also im Grundbuch heißt unterstrichen gleich durchgestrichen und ist auch heute eigentlich immer noch genauso, jetzt wo die Grundbücher zwar digital geführt werden, aber die Optik sozusagen ist gleich geblieben. Und es wurde eben früher auch in Rot unterstrichen, gerötet, dann musste man, das ist gelöscht.
Gut, damit kommen wir zum heutigen Thema, Abteilung 2.
Genau, und wo wir gerade erstmal über den Überblick sprechen, fasse ich es erstmal noch zusammen, weil eigentlich muss man die Abteilung 2 und die Abteilung 3 zusammen sehen, denn beide Abteilungen enthalten die Belastungen. Also neben dem Bestand und dem Eigentümer ist eigentlich der dritte wichtige Inhalt des Grundbuchs, welche Belastungen bestehen auf dem Grundstück, auf dem Flurstück. Und die Abteilung 2 und 3 unterscheiden sich nur dadurch, dass man quasi eine gewisse Vorsortierung der Belastungen vorgenommen hat. Und zwar, wie du es gerade am Anfang auch schon bei der Einleitung gesagt hast, in die Arten von Belastungen, die was mit Geld zu tun haben. Das ist die Abteilung 3, kennen die meisten beispielsweise als Grundschuld, die zum Beispiel für eine Bank eingetragen wird, wenn man einen Kredit sichern möchte für die Bank. Da wird dann eben ein fester Geldbetrag als Grundschuld eingetragen. Und das ist unser Thema heute, die Abteilung 2, alle Belastungen, die eben nichts mit Geld zu tun haben, die aber trotzdem eine Sicherheit darstellen an einem Grundstück.
Gut, dann gehen wir jetzt eine Stufe tiefer und ich spreche dann auch nicht mehr von Dienstbarkeiten, sondern von Belastungen. Und daher meine Frage, welche Belastungen, weil es sind ja gerade nicht alles Dienstbarkeiten, welche Belastungen sind denn jetzt in Abteilung 2 eingetragen, die wir hier erläutern sollten, weil dazu kamen viele Fragen und wir werden merken, es gab oder gibt sogar noch ein paar mehr.
Ja, genau. Also wir können natürlich mal mit einer Belastung anfangen, die letztendlich zu den Dienstbarkeiten gehört. Es gibt da nämlich zwei verschiedene Sorten. Das ist die Grunddienstbarkeit, auch eine der häufigsten Belastungen sicherlich, die ins Grundbuch eingetragen werden. Die Grunddienstbarkeit sichert für einen anderen Grundstückseigentümer ein gewisses Recht. Also es ist unabhängig davon, wer Eigentümer des belasteten Grundstücks ist. Und es ist auch unabhängig davon, wer Eigentümer des berechtigten Grundstücks ist. Bei einer Grunddienstbarkeit steht das Recht aus der Grunddienstbarkeit, beispielsweise einem Wegerecht. Es belastet immer den aktuellen Eigentümer des belasteten Grundstücks und es regelt das Recht als Wegerecht, also dieses Grundstück zu betreten, immer für den Eigentümer des berechtigten Grundstücks. Deswegen wird im Grundbuch dann kein Name eingetragen des Berechtigten, sondern es wird eben eingetragen für den jeweiligen Eigentümer des Flurstücks XYZ. In der Regel oft zum Beispiel bei Wegerechten ein Nachbargrundstück.
Und wenn ich das Grundstück jetzt verkaufe, dann ist diese Grunddienstbarkeit weiter noch drin. Es sei denn, genau, ich einige mich mit dem, der das Recht daraus hat, dass diese Grunddienstbarkeit gelöscht wird.
Ganz genau. Also das Recht im Grundbuch in Form einer Grunddienstbarkeit kann nur gelöscht werden, wie bei eigentlich allen anderen Rechten auch, wenn der Berechtigte dem zustimmt. Bei einem Kaufvertrag wird der Berechtigte eines Wegerechts in der Regel nicht beteiligt sein. Und wenn er dann nicht in anderer Form zustimmt, wird das Wegerecht bestehen bleiben und auch der Käufer muss es wieder beachten.
Jetzt muss ich aber aufpassen, dass wir doch bei den verschiedenen Arten bleiben. Ja. Also welche weiteren Belastungen gibt es?
Das Gegenstück dazu ist die beschränkt persönliche Dienstbarkeit und die steht einer bestimmten Person zu. Das heißt, da werden ähnliche oder auch gleichlautende Rechte geregelt wie bei einer Grunddienstbarkeit, aber sie stehen einer Person zu, die dann berechtigt ist, unabhängig, ob ihr das Nachbargrundstück gehört, ob sie gar kein Eigentümer irgendeines Grundstücks in der Nähe ist. Da hängt das Recht an der berechtigten Person und dann wird auch diese Person namentlich ins Grundbuch eingetragen.
Okay. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung von Nießbrauch und Wohnrecht wahrscheinlich. Sind das dann Spezialfälle von einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit?
Ja, letztendlich könnte man das so sehen, genau. Wobei gerade Nießbrauch und Wohnrecht im Gesetz separat geregelt sind. Also die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Oberbegriff beispielsweise Nießbrauch ergeben, regelt das Gesetz, weswegen es dann eben ausreichend ist, wenn im Grundbuch dann eingetragen wird in Abteilung 2, Herr Müller ist nießbrauchberechtigt. Und dann ist aus der Eintragung Nießbrauch klar, alle Rechte und Pflichten des Nießbrauchers und des Belasteten ergeben sich dann aus dem Gesetz.
Gut. In unserem Zusammenhang, wir machen ja auch Verrentung von Immobilien, ist oft das Thema Leibrente. Da gibt es auch, glaube ich, einen Spezialbegriff dazu.
Ja, genau. Das ist die Reallast. Die ist eine kleine Ausnahme zu der Katalogisierung, die wir am Anfang hatten, denn die Reallast ist dann doch ein Recht, das mit Geld zu tun hat und wird trotzdem in Abteilung 2 eingetragen. Die Reallast sichert, anders als die Grundschuld, eine laufende Zahlung. Wenn man also beispielsweise bei einer Leibrente ja verpflichtet ist, monatlich einen bestimmten Betrag zu zahlen, dann sichert die Reallast ab, falls die Zahlung nicht erfolgen würde, dass man als Berechtigter der Rente aus dem Grundstück dann diese Zahlung erhalten könnte, indem das Grundstück verwertet wird beispielsweise.
Okay. Und eine ganz wichtige ist, glaube ich, auch eher Richtung Abteilung 3, ist die Vormerkung, also erstmal die Eigentumssicherung, glaube ich.
Ja, genau. Eine ganz typische Eintragung in Abteilung 2 ist die Vormerkung, die einen späteren Eigentumserwerb sichert. Das ist bei Kaufverträgen in der Regel unerlässlich, dass auch so eine Vormerkung für eine Übergangszeit eingetragen wird, nämlich für die Zeit zwischen Abschluss des Kaufvertrages, also Beurkundung beim Notar, und endgültiger Umsetzung. In der Zwischenzeit müssen Belastungen gelöscht werden, eingetragen werden. Der Kaufpreis wird schon gezahlt, aber der Käufer ist noch nicht Eigentümer. Das muss gesichert werden und das sichert die Vormerkung in Abteilung 2.
Okay, und dann komme ich, wenn ich wirklich eingetragen bin, stehe ich in Abteilung 1 als Eigentümer.
Genau so ist es und dann kann die Vormerkung wieder gelöscht werden.
Gut. Sind wir damit durch mit allen Belastungen?
Es gibt noch eine Menge mehr. Man kann noch einige exemplarische vielleicht nennen. Beispielsweise auch in Abteilung 2 eingetragen wird der Zwangsversteigerungsvermerk. Also wenn über ein Grundstück die Zwangsversteigerung angeordnet wurde, damit dann auch andere, beispielsweise potenzielle Käufer, informiert sind, dass dieses Objekt gegebenenfalls demnächst versteigert werden wird. Oder es gibt Spezialregelungen in Testamenten. Wenn dort ein Testamentsvollstrecker ernannt wird, dann darf nur der Testamentsvollstrecker über zum Nachlass gehörende Immobilien verfügen. Und damit das sichergestellt ist, wird dann ein sogenannter Testamentsvollstreckervermerk in Abteilung 2 eingetragen.
Gut. Haben wir das alles soweit abgearbeitet? Stellt sich die Frage, jetzt kann ja nicht jeder einfach was ins Grundbuch eintragen. Wie kommen diese Eintragungen dann doch ins Grundbuch?
Die kommen dadurch ins Grundbuch, dass der Eigentümer dies bewilligt. Denn es ist ja eine Belastung des Eigentümers, die man ihm von Ausnahmen sicherlich abgesehen, aber in der Regel ja nicht einfach so aufoktroyieren kann, sondern der Eigentümer muss bei der Bestellung mitwirken. Das ist die Bewilligung, die muss auch vor einem Notar abgegeben werden und beglaubigt werden. Und dann muss ein entsprechender Antrag gestellt werden ans Grundbuchamt und das Grundbuchamt prüft dann, ob die Eintragungsvoraussetzungen alle vorliegen und trägt dann das Recht in Abteilung 2 ein.
Jetzt hatten wir das vorhin schon, trotzdem nochmal hier die Frage, Eintragen hast du erklärt, Austragung läuft wie nochmal?
Hast du ja schon gesagt, ist ja natürlich das Wichtigste, dass man sich mit demjenigen, der das Recht hat, erstmal einig ist, dass er das Recht aufgibt. Und dann muss der Berechtigte, das ist das Pendant sozusagen dazu, er würde jetzt ja Rechte verlieren durch die Löschung. Da reicht es nicht, wenn der Eigentümer erklärt, es soll gelöscht werden, sondern dann muss der Berechtigte das erklären. Das ist die sogenannte Löschungsbewilligung. Auch die muss vor einem Notar erklärt und vom Notar beglaubigt werden. Und auch dann kann mit dieser Löschungsbewilligung der Eigentümer den Antrag stellen auf Löschung und dann wird das Recht wieder gelöscht.
Andreas, dann will ich nochmal zu dem Begriff Dienstbarkeiten, also der eine Form Grunddienstbarkeit. Könnte man sich merken, Grund, also hängt es an dem Grundstück oder beschränkt persönliche Dienstbarkeiten? Da weiß man wieder, es ist ein Recht, als auch eine Verpflichtung, also eine Belastung für eine Person. So kann man sich das vielleicht merken. Kannst du den Zuhörern nochmal die verschiedenen Formen, Wegerecht, Leitungsrecht nochmal erläutern, dass man da ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hat?
Ja, sehr gerne. Also das Wegerecht hatten wir ja gerade schon angesprochen, ist sicherlich auch eins der häufigsten Rechte, die dann als Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen werden. Denn es gilt natürlich erstmal der Grundsatz, was mein Eigentum ist, da kann ich allein drüber entscheiden, wie damit zu verfahren ist. Insbesondere kann ich anderen Personen den Zutritt zu meinem Eigentum grundsätzlich verweigern und dann gegebenenfalls im Einzelfall natürlich wieder erlauben, dass eine Nutzung meines Grundstücks durch einen Dritten stattfindet. Aber es gibt natürlich häufig das Bedürfnis, dass man das so regelt, dass der Berechtigte sich dauerhaft darauf verlassen kann, dass er ein bestimmtes Nutzungsrecht hat. Und da ist sicherlich eins der wichtigsten Rechte ein Wegerecht, also das Recht, ein Grundstück oder einen Teil des Grundstücks, obwohl man nicht Eigentümer ist, zu betreten. Und das wird dann auch oft recht detailliert ausgestaltet. Man erstellt einen Plan, aus dem sich dann genau die Wegefläche ergibt. Man regelt beispielsweise, ob das Wegerecht nur zum Betreten berechtigt oder auch zum Befahren. Und wenn ja, ob mit PKW oder mit was für Fahrzeugen. Wenn zum Beispiel schwerere Fahrzeuge den Weg benutzen, dann gibt es sicherlich auch das Bedürfnis zu regeln, wie die Instandhaltung dieses Weges geregelt wird, also wer die Kosten trägt, wenn der Weg saniert werden muss. Das sind alles Dinge, die man in so einem Wegerecht dann regelt, also die dann auch ins Grundbuch eingetragen werden. Und dann ist der Berechtigte eben berechtigt, das Grundstück so zu nutzen, obwohl er nicht der Eigentümer ist.
Weil man eins nicht haben will, ein sogenanntes Helikoptergrundstück.
Genau.
Hatte ich in meiner Tätigkeit schon einmal, aber nur zu Beginn, weil klar war, wie die Erschließung, das Wegerecht letztendlich nachher der Fall sein wird. Damit bin ich fast beim nächsten. Erschließung ist oft auch Leitungsrecht. Genau. Auch das wird mit berücksichtigt. Für wen?
Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Beispielsweise kann es sein, dass die Versorgung eines Objektes mit Strom, mit Wasser, mit Internetanschluss über ein anderes Grundstück läuft. Das ist ein Fall, also dass auch da wieder der Nachbar ein Interesse hat, möglicherweise an so einem Leitungsrecht. Aber da kommt es eben auch vor, dass Träger der öffentlichen Versorgung ein Interesse haben, beispielsweise auch da wieder Anbieter von Telekommunikation wie die Telekom, die häufiger dann Leitungsrechte, also im Sinne oft von Durchleitungsrechten vor allen Dingen haben, dass sie also das Recht haben, in einem Grundstück Leitungen zu unterhalten, zu betreiben und so weiter. Und ja auch sowieso im Moment wieder ein Thema, wenn wir davon sprechen, dass Heizungssysteme vielleicht umgestellt werden müssen, ist im Moment ja Fernwärme ein großes Thema und auch die großen Fernwärmenetzbetreiber benötigen in der Regel dann entsprechende Leitungsrechte, um ihre Fernwärmesysteme dann auch überall installieren zu können. Und dann wird eben für diese Betreiber so ein Leitungsrecht ins Grundbuch eingetragen.
Gut, haben wir da auch Haken dran? Noch ein paar Beispiele aus deiner Praxis?
Ja, sehr gerne. Also man kann sich natürlich letztendlich jede Form eines Nutzungsrechts vorstellen. Also nicht nur, dass eine andere Person berechtigt ist, ein Grundstück zu befahren, zu betreten, dort irgendwas einzulegen in Form von Leitung, sondern jedes andere Nutzungsrecht, dort einen bestimmten begrenzten Bereich für eine Hütte zu nutzen oder es gibt alles Mögliche. Ich werde nachher vielleicht noch ein paar ausgefallenere Beispiele dazu nennen können, aber letztendlich kann man jedes Nutzungsrecht regeln. Man kann einen sogenannten Überbau regeln, wenn also das Gebäude des einen Nachbarn nicht an dessen Grundstücksgrenze endet, sondern aus welchen Gründen auch immer, historisch bedingt oft, über die Grundstücksgrenze hinaus gebaut wurde, dann könnte ja eigentlich der andere Grundstückseigentümer die Entfernung dieses Gebäudeteils von seinem Grundstück verlangen. Wenn man sich aber geeinigt hat, dass das Grundstück so weiter genutzt werden darf, wenn das Gebäude so stehen bleiben darf, dann regelt man in der Regel ein Überbaurecht im Grundbuch.
Und kann das auch dazu führen, dass ich ein Bauverbot auch aussprechen kann?
Ja, auch das kann umgekehrt so geregelt werden. Man kann auch regeln, dass bestimmte Teile eines Grundstücks vom Eigentümer selbst, davon sprechen wir dann ja umgekehrt sozusagen, nicht bebaut werden darf. Es gibt natürlich auch Bebauungspläne, die das öffentlich-rechtlich regeln. Wir werden ja vielleicht auch nochmal über Baulasten irgendwann sprechen, wo sowas geregelt wird. Aber man kann auch mit Bezug auf einen Nachbarn beispielsweise regeln, dass ich, obwohl ich Eigentümer bin, einen bestimmten Teil meines Grundstücks eben nicht bebauen darf.
Okay. Was fällt dir noch so ein zu Emissionsschutz? Gibt es da auch eine Regelung, die ich im Grundbuch fixieren kann?
Ja, da gibt es verschiedene Regelungen, auch wieder in beide Richtungen. Das eine kann sein, dass ich auf meinem Grundstück irgendeine Tätigkeit betreibe, die Emissionen erzeugt, sei es Lärm, sei es irgendwelche Abgase oder ähnliches. Und dann kann man regeln, dass die Nachbargrundstücke als Belastung, als Dienstbarkeit in ihrem Grundbuch eingetragen haben, diese Emissionen zu dulden. Es gibt zum Beispiel Regelungen in der Nähe von Kirchen. Da wird bei den Nachbargrundstücken darauf geachtet, dass da im Grundbuch steht, der Eigentümer ist verpflichtet, es zu dulden, dass die Kirchenglocken läuten. Also sowas kann man regeln. Und umgekehrt kann ich natürlich auch den Eigentümer eines Grundstücks über eine Grunddienstbarkeit verpflichten, bestimmte Emissionen zu unterlassen. Das wäre dann der Schutz der Nachbarn, dass eben im Grundbuch eingetragen wird, es ist zu unterlassen, bestimmte Emissionen freizusetzen oder ähnliches.
Okay, das mit dem Glockengeläut bei den Kirchen, das war jetzt schon so ein Exot. Hast du,
sicherlich.
Hast du vielleicht, kannte ich auch noch nicht, hast du vielleicht noch so ein paar exotische Beispiele für die Zuhörer, weil das macht so einen Podcast oft ja auch aus, dass man sagt, boah, da habe ich noch was zugelernt, das wusste ich alles vorhin noch nicht.
Ja, gerne. Also das sind tatsächlich auch Beispiele aus meiner Praxis. Das Grundbuch in Deutschland ist ja relativ alt. Seit über 100 Jahren wird das geführt und da findet man manchmal tatsächlich exotische Einträge. Ich habe mal ein Grundbuch gehabt, da wurde die Immobilie verkauft und im Grundbuch war noch eingetragen, das Recht eines Nachbarn auf diesem Grundstück eine Pferdetränke zu unterhalten. Das muss also, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, schon vor so langer Zeit eingetragen worden sein, als sich PKWs noch nicht flächendeckend durchgesetzt hatten und also dann noch Pferdefuhrwerke auch durch die Stadt fuhren. Und an dieser Stelle durfte eine Pferdetränke unterhalten werden. Das war damals offensichtlich so wichtig, dass es ins Grundbuch eingetragen wurde. Und eine zweite Sache, die fand ich auch zumindest zum Schmunzeln, die habe ich mir gemerkt unter dem Namen des Fenster zum Hof, da gab es ja mal einen Film oder so, ich weiß nicht genau.
Genau.
Da war es so, dass das wirklich zu Gelächter führte in der Beurkundung, als ich das vorlas, denn da wurde an dem Objekt, was da verkauft wurde, war eine Dienstbarkeit eingetragen für einen Nachbarn, dass er ein Fenster zum Innenhof dieses Objektes haben durfte, also dass ihm gestattet war, da ein durchsichtiges Fenster einzubauen. Und das führte zu Gelächter, weil das war auch eine ganz alte Eintragung. Das war hier in der Innenstadt in Münster. Das Objekt war im Krieg beschädigt oder zerstört worden, war dreimal neu aufgebaut, wieder umgebaut. Es gab weder das Fenster, es gab auch den Hof nicht mehr, das gab es alles nicht mehr, aber es stand noch im Grundbuch.
Also er hätte nachträglich in seine Wand wieder ein Fenster einbauen können?
Ja, aber der wäre direkt die Nachbarwand gewesen. Also
okay,
da gab es keinen Hof mehr.
Dann kann ich mir das Gelächter sehr gut vorstellen. Also der hätte dann halt ein Fenster zur Mauer gehabt.
Genau.
Sehr interessant.
Ja.
Gut, Andreas, ich glaube, wir sind durch. Also ich kann ja auch an dieser Stelle sagen, ich glaube, die Zuhörer sind auch froh, dass es mal eine kürzere Folge mal wieder war. Aber in der Kürze liegt die Würze und ich glaube, du hast alle Sachen zu Belastungen und Dienstbarkeiten anschaulich erklärt. Dafür vielen Dank dir. Und du hast einen Punkt schon erwähnt und von daher kann ich mir vorstellen, dass wir bald wieder zusammensitzen.
Würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Podcast zum Immobilien A&O, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.